Wie kann ich ein Leben führen, das Gott gefällt und gute Spuren hinterlässt? Ich glaube, diese Frage, die stellen sich viele Christen mal. Vielleicht habt ihr sie euch auch schon mal gestellt oder stellt sie euch auch immer wieder. Das ist biblisch gesprochen die Frage nach der Heiligung. Heiligung ist hier das Stichwort. Denn Heiligung, dieser spezifisch christliche Ausdruck, der meint die Erneuerung und Veränderung des gläubigen Menschen, dass er mehr und mehr Gott widerspiegelt, den heiligen Gott widerspiegelt. Ja, so wie ein Bildhauer so einen Marmorblock eben nimmt und dann Schritt für Schritt so bearbeitet, dass am Schluss da irgendwie eine schicke Statue rauskommt, so kommt im Prozess der Heiligung beim gläubigen Menschen auch alles das weg, was so stört, was nicht schön ist, was nicht dazugehört, schlechte Angewohnheiten vielleicht, Egoismus, manches mehr, dass dann am Schluss ein schönes Bild, eine schöne Statue sozusagen herauskommt. Weil Heiligung eben das meint, die Veränderung des gläubigen Menschen in das Bilde Jesu Christi, Schritt für Schritt. Das, Heiligung, ist unser Thema heute. Es ist dieses vierte Grundlagenthema, das der erste Thessalonicher Brief, den wir so in diesen Wochen behandeln, betrachtet. Und ich habe die Predigt überschrieben, Heiligung, wie Christen ein dankbares Leben führen. Heiligung, wie Christen ein dankbares Leben führen. Man hätte ja auch sagen können, Heiligung, wie Christen ein vorbildliches Leben führen oder Heiligung, wie Christen ein gutes Leben führen oder ich weiß nicht was. Aber ich habe ganz bewusst dieses Thema der Heiligung mit diesem Stichwort der Dankbarkeit verknüpft. Denn beides gehört zusammen. Wir sind zur Heiligung, wir sind zum Gott ehrenden Verhalten, zu guten Werken berufen, weil, und ich zitiere jetzt mal den Heidelberger Katechismus, das ist so eine wichtige Schrift aus der Reformationszeit, weil, dort heißt es, Christus, nachdem er uns mit seinem Blut erkauft hat, uns auch durch seinen Heiligen Geist zu seinem Ebenbild erneuert, das habe ich eben schon erklärt mit diesem Vergleich der Statue, damit wir uns mit unserem ganzen Leben Gott gegenüber für seine Wohltaten als dankbar erweisen und er durch uns gepriesen wird. Damit wir uns mit unserem ganzen Leben Gott gegenüber für seine Wohltaten als dankbar erweisen und er durch uns gepriesen wird. Also, Heiligung ist die dankbare Reaktion auf das wunderbare Evangelium der Gnade Gottes, auf das, was Gott für uns bereits getan hat. Es ist die dankbare Entgegnung auf das persönlich Erlebte mit Jesus. Persönlich erlebte Befreiung, persönlich erlebte Vergebung, persönlich erlebten Segen, manches mehr. Heiligung ist die dankbare Reaktion auf all das. Denn der heilige und vollkommene Gott, gerecht und ohne jeden Makel, wir haben es gehört in diesen Stellen eben auch aus der Offenbarung ganz eindrücklich, der auf dem Thron sitzt und dem die himmlischen Heerscharen Tag und Nacht immer und zu Recht Lob und Preis bringen, dieser Gott, er hat uns Menschen gesehen. Er hat uns Menschen gesehen in unserer Not, in unserer Unvollkommenheit, in unserer Sünde. Und er hat auch dich gesehen, er hat mich gesehen, uns persönlich, wo wir auf falschen Wegen sind, wo wir verstrickt sind in Selbstliebe und Egoismus. Und obwohl er sich eigentlich, dieser heilige Gott, der auf dem Thron sitzt und herrscht und regiert, obwohl er sich eigentlich ja in Abscheu hätte abwenden müssen, so tut er das ja nicht, sondern er sieht uns an, er blickt auf unsere Situation und nicht nur das, er erbarmt sich. Und in seinem Mitleid schickt er Jesus, seinen Sohn, als Retter auf diese Welt. Und Jesus erlebt gerecht auf dieser Welt, voller Liebe, voller Hingabe an Gott, ungeteilter Hingabe an Gott. Und er stirbt stellvertretend, er nimmt all das auf sich, das Fehlerhafte, die ganze Strafe auf sich, die uns als Ungerechte, als Lieblose, als Egoisten hätte treffen müssen. Und seine Gerechtigkeit wird auf uns gelegt und wir werden unverdientermaßen als Kinder Gottes angenommen, wenn wir nur auf Jesus vertrauen. Was für eine erstaunliche Gnade, wie Paulus an anderer Stelle schreibt, aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Gottes Gabe ist es. Was für eine Gabe, mit unermesslichem Wert, was für ein Geschenk, ja, kostbar, wie man es gar nicht beschreiben kann. Und was für ein Grund, dankbar zu sein. Darum, Heiligung, und das muss hier so am Anfang stehen, ist die dankbare Reaktion auf das wunderbare Evangelium der Gnade Gottes. Und darum heißt unser Thema Heiligung, wie Christen ein dankbares Leben führen. Ein dankbares Leben führen. Ich lese uns jetzt als Predigttext aus 1. Thessalonicher 4, Vers 1 bis Vers 12. Weiter, liebe Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, da ihr von uns empfangen habt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen, was ihr ja auch tut, dass ihr darin immer vollkommener werdet. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht und ein jeder von euch seine eigene Frau zu gewinnen suche in Heiligkeit und Ehrerbietung, nicht in gieriger Lust wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. Niemand gehe zu weit und übervorteile seinen Bruder im Handel, denn der Herr ist ein Richter über das alles, wie wir euch schon früher gesagt und bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Wer das nun verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott, der seinen Heiligen Geist in euch gibt. Von der brüderlichen Liebe aber ist es nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr selbst seid von Gott gelehrt, euch untereinander zu lieben. Und das tut ihr auch an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Wir mahnen euch aber, liebe Brüder, dass ihr darin noch vollkommener werdet. Und setzt eure Ehre darein, dass ihr ein stilles Leben führt und das eure schafft und mit euren eigenen Händen arbeitet, wie wir euch geboten haben, damit ihr ehrbar lebt vor denen, die draußen sind und auf niemanden angewiesen seid.
Soweit diese Verse. Ein erster Punkt, der hier ganz deutlich wird, gerade am Anfang, ist: Gott will Heiligung. Gott will Heiligung. Er will das. Na, Paulus schreibt hier so am Anfang: Weiter, liebe Brüder, und ja, die Schwestern sind auch gemeint, wie immer, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus. Vers 1. Im Herrn Jesus. Das ist also hier die Grundlage, gewissermaßen auch die Erlaubnis und Beauftragung für jede Ermahnung, für jeden Appell, für jede Belehrung. Denn sonst könnten die Thessalonicher ja Paulus zu Recht fragen: Was bildest du dir eigentlich ein, lieber Paulus, dich in unser Leben einzumischen? Was geht dich das denn an? Und auch heute könnte man entsprechend fragen: Wer erlaubt dir das eigentlich, mir Ratschläge zu geben, Ermahnungen für mein Leben zu geben? Aber Ermahnungen, Ratschläge, Taten und Appelle oder all, wie man das so zusammenfassen will, alles das hat so seine Berechtigung, sofern es auf dieser Grundlage geschieht, im Herrn Jesus, im Herrn Jesus. Was heißt das, auf dieser Grundlage im Herrn Jesus? Paulus schreibt weiter: Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Also Ermahnungen und Hinweise, Ratschläge und Appelle und alle diese Dinge, die müssen in den Geboten Gottes so gegründet sein. Wie Paulus es hier sagt, durch den Herrn Jesus müssen sie gegeben sein. Durch den Herrn Jesus und seine Offenbarung in der Schrift. Und es gilt natürlich auch heute. Auch heute haben Pastoren und Älteste, Seelsorger und andere Leiter nur insofern Autorität, solange sie Gebote Gottes weitergeben. Ermahnung und Ratschläge für andere haben nur dann eine Berechtigung, wo sie sich auf Gebote Gottes gründen, wo es Gebote göttlichen Ursprungs sind.
wo das Ganze im Herrn Jesus geschieht. Um es mal ein bisschen plakativ zu machen, ne, ganz praktisch mal ein Beispiel vielleicht zu geben. Es kann sein, dass du persönlich überzeugt davon bist, dass es gut ist, als Vegetarier zu leben. Vielleicht gibt es so Menschen bei uns, ne? Oder vielleicht was anderes, das du meinst, das ist sinnvoll und jeder sollte dreimal die Woche Sport machen, mindestens. Kann man ja auch Argumente für finden. Oder ganz aktuell, vielleicht ein bisschen brisant, jeder sollte sich, wenn er die Gelegenheit bekommt, unbedingt gegen Corona impfen lassen. Das sind alles persönliche Meinungen und Überzeugungen, für die man gute oder nicht so gute Argumente anbringen kann. Und natürlich darf man über all das auch sprechen und darüber auch reden, aber nicht geistlich verbrämt, bitte. Nicht als Ermahnung oder Gebot im Herrn. Es mag deine Überzeugung sein, aber es ist kein Gebot im Herrn. Anders sieht es dann aus, wenn es um wirkliche Gebote Gottes geht. Über das Verhalten vielleicht den Arbeitskollegen gegenüber. Über die Art und Weise, wie wir miteinander sprechen. Über unser Verhältnis zur Wahrheit. Oder andere solche Themen. In diesen Bereichen sind Ermahnung und Hinweise, Ratschläge und Appelle wirklich gefragt. Sie sind wichtig und notwendig und das ist auch gut und wir brauchen das auch, dass wir uns da gegenseitig auch auf sowas aufmerksam machen. Denn, Vers 3, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Klarer kann man es nicht sagen. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Gott will Heiligung. Von Anfang an war das sein Wunsch für die Menschen, die zu ihm gehören. Schon zum Volk Israel hat der Allmächtige gesagt, in 2. Mose 19, werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, die nennen die ganze Erde ist mein. Und jetzt kommt es in Vers 6, und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das Volk Israel war berufen zur Heiligung. Sie sollten ein heiliges Volk sein. Das war Gottes Wille für sie. Und für uns als das neutestamentliche Gottesvolk gilt das Gleiche. Petrus schreibt in seinem Brief, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, und man merkt, es klingt sehr ähnlich hier alles, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. 1. Petrus 2, Vers 9. Gott will Heiligung. Gott will auch unsere Heiligung. Er wünscht sich, dass wir ihm, dem heiligen Gott, ähnlicher werden, mehr gleichen. Dass wir einander ermahnen und helfen, seine Gebote zu befolgen, damit wir eben mehr zu diesem Bild werden, was er sich vorstellt von uns. Dass wir da verändert werden. Dass eben, ja, es passiert, so wie es eben beim Bildhauer dann der Fall ist, der dann Stück für Stück da etwas entfernt und mit der Zeit, nach viel Arbeit, entsteht das Kunstwerk, die schöne Statue. So soll es sein bei uns. Aber aus Dankbarkeit und zu seiner Verherrlichung. Gott will Heiligung. Ein zweiter Punkt, Heiligung konkret, so habe ich das mal genannt. Denn nach diesem allgemeinen Aufruf, da ist ja dann auch interessant und wichtig zu wissen, wie soll denn das jetzt konkret aussehen? Und das macht eigentlich dann noch den Hauptteil hier dieses Abschnittes aus. In den Versen 3b bis 6 und dann am Schluss nochmal Verse 9 bis 12 macht Paulus es ganz konkret anhand verschiedener Lebensbereiche, wie Heiligung aussieht. Und es geht dann los in Vers 3b. Also ich lese nochmal den ganzen Vers, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Und dann geht es sofort weiter, dass ihr meidet die Unzucht. Und ein jeder von euch seine eigene Frau zu gewinnen suche in Heiligkeit und Ehrerbietung, nicht in gieriger Lust, wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. Wir sehen also, Paulus, wenn er über Heiligung spricht, den ersten Lebensbereich, den er hier anspricht, wo sich Heiligung zeigen soll, ist Ehe und Sexualität. Jetzt kann man natürlich fragen, warum eigentlich gerade so oft dieses Thema. Das ist doch irgendwie, naja, ist ganz schön privat, ne? und vielleicht auch unangenehm und peinlich. Muss das denn sein? Muss das so oft sein? Aber offenbar ist dies, der Umgang mit Sexualität, so eine Angelegenheit, in der sich Christen von Nichtchristen, von der übrigen Welt unterscheiden sollen. Und tatsächlich, naja, wenn wir überlegen, auf welche Lebenswirklichkeit diese Anweisung hier trifft, dann merken wir schon, ja, hier ist eine gewisse, ja, hier ist ein bisschen Sprengkraft durchaus drin, ne? Diese Aufforderung ist ziemlich anstößig in unserer Zeit. In einer Zeit, in der unverbindlicher Sex mit wechselnden Partnern ziemlich normal geworden ist. Diese Aufforderung ist auch unverständlich in einer Zeit, in der kaum noch jemand Sexualität als etwas auf die Ehe Beschränktes sieht. Und diese Aufforderung erscheint vielleicht seltsam und auch überholt in einer Zeit, in der ja Dinge wie Pornografie allgegenwärtig sind. Und man kann sich ja fragen, ist die biblische Sexualmoral, die wir hier so sehen oder auch an anderen Stellen sehen, ist sie vielleicht nur ein bisschen veraltet? Nicht mehr auf der Höhe der Zeit, überholt? Und sind diese Worte vielleicht hier mehr so kulturell bedingt? Naja, früher war das eben so, heute ist es halt ein bisschen anders, hat sich weiterentwickelt, so wie wir heute halt ein Handy haben und früher hatten die Leute das nicht. Ist das so? Der Punkt hier ist, dass schon zu den Zeiten von Paulus diese Worte hier genauso anstößig und unzeitgemäß waren, wie sie das auch heute sind. Auch damals schon wirkten diese Worte ja wie aus der Zeit gefallen. Denn in der griechisch-römischen Kultur, in der sich Paulus bewegte als Missionar und zu der auch die Thessalonicher gehörten, an die er ja schreibt, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum er ihnen das hier schreibt, schon damals in dieser griechisch-römischen Kultur, da war man, was Sexualität angeht, alles andere als gehemmt und zurückhaltend. Im Gegenteil, man hat seine sexuellen Triebe so richtig auch ausgelebt. Das war damals ähnlich wie heute, vielleicht sogar noch gravierender. Also Paulus erklärt hier nicht einfach die veraltete und ja verklemmte Sexualmoral seiner Tage für allgemein verbindlich und sagt, das müsst ihr jetzt alle so machen, weil ich das halt so kenne. Na, so lautet manchmal das Vorurteil und auch vielleicht das Argument, warum wir Stellen wie diese nicht mehr so auf uns anwenden müssen. Nein, Paulus setzt hier ganz bewusst, mit voller Absicht, einen Kontrapunkt. Ein Kontrapunkt zu seiner Zeit damals, zu der Gesellschaft damals und natürlich auch zur Zeit heute. Christen sollen sich in diesem Bereich unterscheiden. Ihre Heiligung, ihr dankbares Leben soll sich darin zeigen, dass sie ihre Sexualität ja in dieser lebenslangen, in dieser treuen Ehe zwischen einem Mann und einer Frau ausleben. Das, sagt Paulus, ist der richtige. Das ist der gute Rahmen dafür, der Gott ehrt. Der Gott ehrt. Und wo wir unsere Dankbarkeit auch zeigen können. So viel mal jetzt hier dazu. Man kann natürlich dieses Thema noch da ja ganz ausführen und viel dazu sagen und das wäre vielleicht auch ganz spannend, aber da müsste man sich vielleicht mal an anderer Stelle mehr Zeit für nehmen. Denn Paulus, der geht ja hier weiter und er hat noch ganz andere Bereiche, die er auch nennt. Nämlich das zweite, der zweite Lebensbereich, in dem Gottes Wort uns hier zur Heiligung aufruft, den sehen wir dann in Vers 6. Niemand gehe zu weit und übervorteile seinen Bruder im Handel, denn der Herr ist ein Richter über das alles, wie wir euch schon früher gesagt und bezeugt haben. Es geht hier also um Handel und Geschäftsbeziehungen und vielleicht, ja, ich glaube, wir können das auch ein bisschen weiter fassen und auf unsere ganze berufliche Tätigkeit so beziehen. Überall dort soll sich unser Glaube an Jesus Christus auch zeigen. Christsein ist eben nicht nur ein Programm für den Sonntag, für besondere Momente, sondern auch für Wochentags, für den Alltag, für die Arbeit. Und so ist auch deine Ehrlichkeit gefragt beispielsweise in Geschäftsbeziehungen, im Job vielleicht, aber auch wenn du dein altes Auto verkaufst oder irgendwas über eBay Kleinanzeigen, da ist deine Ehrlichkeit gefragt. Es ist dein Fleiß gefragt, dass du im Büro nicht einfach faul rumhängst und nur so deine Zeit absitzt. Es ist deine Freundlichkeit gefragt, auch gegenüber dem jähzornigen Chef vielleicht oder den nervigen Kunden. Es ist deine Geduld, wir könnten auch sagen deine Liebe, gefragt, wenn man dich um einen Gefallen bittet, dass du auch mal mehr tust, als du unbedingt tun müsstest, streng genommen. Und interessant ist die Begründung hier. Denn der Herr ist ein Richter über das alles. Paulus erinnert uns also, dass wir immer vor Gott leben. Wir leben immer vor Gott. Auch im Beruf, auch in den alltäglichen Situationen, auch in den Momenten, die sonst niemand mitbekommt, die niemand sieht. Wir leben immer vor Gott. Da ist die Frage, freut sich Gott eigentlich darüber, wie du dich in deinem beruflichen Leben verhältst? Christen sollen hier einen Unterschied machen in der Art und Weise, auch wie sie sich in diesen geschäftlichen Feldern verhalten. Denn auch hier, auch im beruflichen Leben, zeigt sich Heiligung. Da zeigt sich, wie man ein dankbares Leben führt, ganz konkret. Und dann Vers 9 bis 10, wir überspringen also jetzt mal diese beiden Mittelverse, auf die schauen wir ganz zum Schluss. In Vers 9 und 10, da gibt es dann noch so einen dritten Bereich, den Paulus auch noch anführt, das Miteinander mit den Glaubensgeschwistern. Von der brüderlichen Liebe aber ist es nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr selbst seid von Gott gelehrt, euch untereinander zu lieben. Also da soll ein liebevoller Umgang sein in der Gemeinde zwischen denjenigen, die alle Jesus nachfolgen. Jesus selbst sagt es ja auch mal in Johannes 13, an der Liebe wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Interessant. Gar nicht so sehr an euren Worten, an der Liebe wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ein ganz hoher Anspruch hier. Es ist aber interessant jetzt, wie Paulus das hier aufschlüsselt, also welche Reihenfolge er hier auch aufstellt. Ihr seid von Gott gelehrt, euch untereinander zu lieben. Ihr seid von Gott gelehrt, euch untereinander zu lieben. Liebe weiterzugeben an die Glaubensgeschwister, aber eigentlich auch generell an andere Menschen, auch an Menschen, die es mir nicht immer nur leicht machen, das funktioniert eben nur, wenn ich selbst vorher Liebe empfangen habe. Das geht nur, wenn ich diese göttliche Liebe selbst erfahren habe. Wir geben die Liebe weiter, die Gott uns geschenkt hat, die wir im Übermaß von Gott erhalten haben. Ein bisschen ist das eigentlich so, wie mit so einer Glaskaraffe. Ne? Wir haben so eine Glaskaraffe bei uns immer auf dem Esstisch stehen und wir füllen da Wasser rein. Aber das ist natürlich wichtig auch, dass wir regelmäßig das Wasser nachfüllen. Erst dann kann ich anderen auch einschenken. Das ist ganz simpel. Wenn ich sie nicht regelmäßig auffülle, kann ich nichts mehr weitergeben. Und mit der Liebe, sagt Paulus, versteht es sich eigentlich ähnlich. Wir empfangen sie von Gott, wir sind von Gott gelehrt, er gibt das an uns weiter und so können und dann sollen wir das auch weitergeben. Ganz besonders im Miteinander der Glaubensgeschwister. Und das ist natürlich auch ein Wachstumsprozess. Nicht ohne Grund schreibt Paulus in Vers 10, wir ermahnen euch aber, dass ihr darin noch vollkommener werdet. Liebe ist ein Wachstumsprozess. Wie sieht es also aus bei mir? Wie sieht es aus bei dir? An welchem Punkt musst du da noch wachsen? Wo die Liebe Gottes, die wir so reich erfahren haben, noch weitergeben? Denn auch hier im liebevollen Miteinander, da zeigt sich die Heiligung, da zeigt sich, wie man ein dankbares Leben führen kann, ganz konkret. Und dann ein letzter Bereich, den Paulus hier so beispielhaft anführt, das ist das öffentliche Leben, das Leben in der Gesellschaft. Vers 11 und Vers 12. Setzt eure Ehre da rein, dass ihr ein stilles Leben führt und das eure schafft und mit euren eigenen Händen arbeitet, wie wir euch geboten haben, damit ihr Erbe lebt vor denen, die draußen sind und auf niemanden angewiesen seid.
Ist interessant, was für Tugenden Paulus hier hervorhebt. Ein stilles Leben führen. Aha. Sein Lebensunterhalt selbst verdienen. Für sich selbst sorgen. Arbeiten. Niemandem zur Last fallen. Anders gesagt, Christen sollen mit ihrem normalen Lebensstil anderen keinen Anstoß geben. Also ich muss mal aufpassen. Natürlich mit dem Evangelium. Damit dürfen wir Anstoß erregen und das wird manchmal so sein, das muss auch manchmal so sein. Aber bitte nicht mit dem normalen Leben. Bitte nicht, weil Christen in der Nachbarschaft keine Rücksicht nehmen auf ihre Nachbarn vielleicht. Deswegen sollen wir keinen Anstoß erregen. Oder weil sie sich ohne Eigenbemühungen von Sozialleistungen durchfüttern lassen. Nein, macht auch keinen guten Eindruck, ehrt nicht unseren Herrn. Oder weil man sich einfach nicht auf unser Wort verlassen kann. Oder weil man unfreundlich und ungeduldig ist und auf sein Recht pocht. Alles das, nein, da sollen wir keinen Anstoß erregen. Damit, das ist das Ziel, ihr Erbe lebt vor denen, die draußen sind, die nicht zu uns gehören, die Jesus noch nicht kennen. Das ist der Maßstab. Denn auch hier, auch was unser Leben in der Gesellschaft betrifft, wie dich deine Nachbarn erleben, wie dich vielleicht die anderen Eltern erleben in der Schule oder so, oder Leute im Verein, oder dein Arzt, oder wer auch immer. Auch hier zeigt sich Heiligung, hier zeigt sich, wie man ein dankbares Leben führt, ganz konkret. Na, 4 Bereiche, die Paulus hier so beleuchtet hat. Wir erinnern uns, Ehe, Sexualität am Anfang, dann eben dieses geschäftliche, berufliche Leben, dann das Miteinander in der Glaubensgemeinschaft und jetzt das Leben in der Gesellschaft, in der Öffentlichkeit allgemein. Zum Schluss nochmal diese Frage, warum das alles? Warum Heiligung? Man kann ja auch sagen, das alles klingt ziemlich anstrengend. Da werden so viele Forderungen an mich gestellt, im Beruf, im gesellschaftlichen Leben, sogar in so privaten Angelegenheiten wie der Sexualität. Ich soll ständig schauen, was Gott sagt, was er sich wünscht, was er von mir möchte. Da gibt es ständig Ansprüche an mich, das will ich eigentlich gar nicht. Gebote erfüllen, Haltungen vermeiden, sich selbst überwinden. Muss das denn sein unbedingt, diese Heiligung? Und geht's nicht eigentlich im Kern des christlichen Glaubens um Gottes Liebe, die bedingungslos allen Menschen gilt? Tatsächlich verkündigen ja manche Prediger und manche Gemeinden genau das, ein Christsein letztendlich ohne Heiligung. Ein Christsein ohne Gebote, ein Christsein ohne Ansprüche an mich, ohne Folgen und Veränderungen für mein Leben. Und sie betonen diese bedingungslose Liebe Gottes, mit der uns, mit unser Vater annimmt und mit der unser Vater jeden Menschen letztendlich annimmt. Das ist auch richtig. Aber sie vergessen dabei, dass Gottes Liebe noch besser ist als bedingungslos, denn sie will uns auch verändern. Sie will uns heiligen. Sie will an uns arbeiten. Sie will uns zu etwas Schönem formen, so wie dieser Bildhauer eben ja immer wieder ein Stück weghaut aus dem Marmorblock, damit das Kunstwerk irgendwann fertig ist. Und Paulus schreibt hier in Vers 7 und 8, dort nennt er eigentlich den Grund für die Heiligung. Denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Wer das nun verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott, der seinen Heiligen Geist in euch gibt. Gott hat uns zur Heiligung berufen. Das ist sein Wunsch. Das ist seine Vision für unser Leben. Dass wir ihm folgen und dass wir ihm Stück für Stück ähnlicher werden. Seine Heiligkeit widerspiegeln in dieser Welt. Na, denn das ist ja das Problem. Gott sitzt im Himmel, auf seinem Thron.
Da ist diese andere Wirklichkeit. Da ist seine Heiligkeit. Und Gott möchte, dass diese Heiligkeit, dass sein Wesen auch auf dieser Welt, die ganz anders ist, wiedergespiegelt wird. Und darum hat er sich Menschen erwählt, Leute erwählt, dass sie diese Heiligkeit, sein Wesen auf diese Welt bringen, dass Menschen das sehen und dass sie zu Gott finden. Im Hebräerbrief heißt es auch, jagt nach der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Hebräer 12, Vers 14, jagt nach der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Christsein ohne Heiligung, das gibt es nicht. Christsein ohne Heiligung, das ist wie ein Schwimmbad ohne Wasser. Das ist wie, ja, der Sommer ohne Sonne. Das ist unmöglich. Das ist Quatsch. Das gibt es nicht. Ja, die Abwesenheit von Heiligung oder die Weigerung zur Heiligung, die zeigt letztendlich, dass der Glaube gar nicht echt ist, dass er tot ist, dass er eine Fälschung ist. Jesus selbst, er sagt es ja auch so, Matthäus 12, Vers 33, nehmt an, ein Baum ist gut, so wird auch seine Frucht gut sein. Oder nehmt an, ein Baum ist faul, so wird auch seine Frucht faul sein. Denn an der Frucht erkennt man den Baum, an dem, was folgt, erkennt man, was im Kern da ist. Und an der Heiligung, an den Werken, die Jesus verherrlichen, die ihn ehren und ja, diese Dankbarkeit durchscheinen lassen, erkennt man den lebendigen Glauben. Oder bei Jakobus, ne? Wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist der Glaube ohne Werke tot, ohne Heiligung tot. Ein lebendiger Glaube, er führt immer auch in die Heiligung hinein. Das ist die ganz automatische Folge. Wohlgemerkt, wir müssen natürlich hier das Missverständnis vermeiden, nicht die Heiligung, nicht das Gott ehren, nicht die guten Werke machen unseren Glauben. Natürlich nicht, das wäre Werkgerechtigkeit. Aber es ist schon umgekehrt. Der echte, der lebendige Glaube, er führt auch zur Heiligung. Das wächst daraus. Es ist ein bisschen, ja, ich habe so gedacht, vielleicht ein bisschen wie bei einem Automotor, ne? Von einem Motor, da erwartest du, dass er dich voranbringt, dass er dich in deinem Auto komfortabel, ja, 50.000 Kilometer, 100.000 Kilometer, eigentlich noch mehr, durch die Gegend befördert. Und das ist ja auch gar kein Problem für einen funktionierenden, guten Motor. Dabei ist es natürlich nicht erst die gefahrene Strecke, durch die der Motor ja in Bewegung kommt oder diese Fähigkeit erhält. Nein, das Potenzial zu fahren, das Potenzial, diese Strecke zu absolvieren, ist ja schon in den Motor hineingelegt. So ist er konstruiert von den Ingenieuren. Es ist da alles hineingelegt, noch bevor der Motor das erste Mal anspringt. Aber schafft es der Motor nicht, dein Auto in Bewegung zu bringen, dich von A nach B zu fahren, dann stimmt etwas nicht mit dem Motor. Dann musst du in die Werkstatt. Dann ist da etwas kaputt. Und so ist es auch mit dem lebendigen Glauben. Wer lebendigen, echten Glauben an Jesus hat, ja, in den ist es hineingelegt, auf dieser Strecke der Heiligung voranzukommen. Nicht immer mit 180 Sachen, ne? Das ist beim Autofahren auch so. Nicht überall kann man so schnell unterwegs sein. Aber du kommst schon voran. Es ist immer ein Vorankommen erkennbar. Es ist eine Entwicklung erkennbar. Das Potenzial dazu, voranzukommen, sich zu heiligen, das hat Gott in dich hineingelegt, wenn du mit aufrichtigem Glauben dich Jesus Christus anvertraut hast. Und wenn du diesen Glauben an Jesus hast, wenn du Jesus liebst, dann hat Gott auch diesen Wunsch in dich hineingelegt, ihn groß zu machen, Gott groß zu machen, ihn zu ehren und zu verherrlichen. Hören wir auf Vers 8, ne, der nennt diesen Grund zur Heiligung nämlich auch nochmal. Wer das, gemeint ist der Ruf zur Heiligung, wer das nun verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott, der seinen Heiligen Geist in euch gibt. Es ist nicht so, dass du dich gegen Menschen wendest, wenn du diesen Ruf zur Heiligung ausschlägst, wenn du Gebote ablehnst, wenn du das alles nicht willst. Natürlich mag es sein, dass du Menschen enttäuschst. Das kann sein. Andere aus der Gemeinde, vielleicht auch den Pastor, keine Ahnung. Aber das ist nicht das eigentliche Problem. Denn der Ruf zur Heiligung, der Ruf zur Veränderung, die Gebote, alles das, das kommt ja letztendlich von Gott. Es ist ja sein Ruf, der dich ereilt hat. Es ist ja sein Ruf, den du dann nicht hören willst, den du dann ablehnst. Du wendest dich damit also nicht gegen alle andere Menschen, sondern gegen den allmächtigen Gott selbst. Aber wenn dir Jesus wichtig ist, wenn er dir lieb und teuer ist, wenn du ihm vertraust und wenn du ihm dankbar bist, dass er dich gerettet hat, dass er dich in seiner großen Liebe erlöst hat, dich kleines Menschenkind, ne, in der kosmischen Dimension betrachtet, dich kleinen Wicht, ein Staubkorn im Grunde, vergänglich und dazu noch, ja, verstrickt in Ungerechtigkeiten und Sünde. Wenn du daran denkst, dass er dich trotzdem erlöst hat, obwohl es ihn alles kostete, sein Leben, das er auf grausame Art verloren hat. Wenn du dir darüber im Klaren bist, welch großes Privileg das eigentlich ist, welch Vorrecht, welch kostbares Geschenk, dann wird auch in dir dieser Wunsch sein, ihm zu danken. Und dann wirst du den Wunsch haben, den zu ehren, den groß zu machen, dem du das alles verdankst. Heiligung ist die Möglichkeit dazu. Es ist die Möglichkeit dazu, sich verändern zu lassen, Gottes Gebote zu beachten, ein Leben zu führen, das gute Spuren hinterlässt und Gott ehrt. Unseren Gott, der in seiner großen Liebe Jesus Christus sandte und opferte, als wir noch Sünder waren. Amen.